Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Freundinnen und Freunde unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Podcast mit der Nummer 82, dem ersten im neuen Jahr 2025. Und das Thema, über das wir heute sprechen werden, ist auch ein relativ neues Thema. Ich denke, für den einen oder anderen von Ihnen ist es sicherlich fremd. Wir reden über Endohepatologie. Endoskopie trifft Hepatologie. Ja, was kann man sich denn darunter vorstellen? Und den Gast, den ich hierzu begrüßen möchte, ist Matthias Dollinger. Hallo Matthias, schön, dass du mitmachst. Vielen Dank.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich eingeladen bin und ein bisschen was erzählen kann. Vielen Dank.
Richtig. Und es hat natürlich auch einen besonderen Grund, dass du eingeladen bist, weil von dir weiß ich nämlich, dass du eigentlich Hepatologe bist, aber dass du auch endoskopieren kannst. Aber bevor jetzt ich zu viel über dich erzähle, erzähl lieber mal selber ein paar Worte über deine Vita, wo du so herkommst und wer du eigentlich so bist und was du machst.
Danke. Ja, es ist wirklich so, ich habe ja so einen kleinen Kreis gemacht in meiner Karriere, der vielleicht auch so ein bisschen die Endoskopie und die Hepatologie zusammenbringt. Ursprünglich gestartet bin ich im Klinikum rechts der Isar, damals bei Meinhard Glasen noch, der ja natürlich eine sehr starke endoskopische Einfluss hat sozusagen, wobei ich da natürlich noch ein ganz kleiner Junge war. Ich bin dann nach zwei, drei Jahren nach Schottland gewechselt an die University of Edinburgh und dort war ich dann bei Peter Hayes, der ja mit so einer der Begründer für die TIPS-Anlagen ist, also sich sehr viel mit Hepatologie beschäftigt hat. Und dort habe ich auch so ein bisschen das anglo-amerikanische System der Hepatologie und Gastroenterologie kennengelernt. Da kommen wir sicherlich nachher noch drauf zu sprechen. Yeah. Ursprünglich war das mal für ein Jahr gedacht, nur um ein bisschen Wissenschaft zu machen. Und dann war ich 9 Jahre oben, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Und mittlerweile sind wir aber dann doch wieder nach Deutschland zurückgekommen. Erst zu Wolfgang Fleig nach Halle, also auch dort der hepatologische Einschlag, wobei ich dort auch die Leitung der Endoskopie übernommen habe, also da wiederum dann die Endoskopie gemacht habe. Dann mit Thomas Säuferlein nach Ulm gewechselt, wo wir ja dann auch zusammengearbeitet haben. Ja. Und schließlich habe ich dann die Gelegenheit genutzt, wie in Landshut der Chefarztposten frei geworden ist, dorthin zu wechseln. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir jetzt mittlerweile ja auch Richtung Medizincampus gehen, also es sind spannende Zeiten vor uns.
Absolut. Und jetzt hat man ja schon schön raushören können, dass du also tatsächlich sozusagen diese beiden verschiedenen Welten abdeckst. Ja, es sind ja zwei verschiedene Welten, muss man ja sagen. Also es ist ja so, dass letztendlich, ich sage jetzt mal, die Hepatologen ja immer so mehr eigentlich so die Intellektuellen waren und die Endoskopiker mehr so die Männer und Frauen fürs Grobe. Ich weiß, dass die Endoskopiker intellektuell erheblich aufgeholt haben.
Definitiv,
Ob jetzt die Hepatologen intellektuell sozusagen was verloren haben, mag ich jetzt nicht behaupten, aber unterm Strich denke ich doch mal, dass es eigentlich zwei komplett verschiedene Welten sind. Ja? Und jetzt, du hast ja auch schon gesagt, so gerade dieses Consulting-System ja auch in Schottland oder in anderen Ländern, da ist ja, sag ich mal, das Interventionellste, was der Hepatologe macht, ist vielleicht noch ein Fibroscan oder ein Ultraschall.
Selbst der Ultraschall ist ja schon ein Problem dort, muss man ganz klar sagen, weil der eigentlich fest in radiologischer Hand ist. Nein, ich fand es wirklich absolut spannend, gerade diese Unterschiede zu sehen, und ich sehe das als den Riesenvorteil von Deutschland, dass wir das nicht gemacht haben, diese Trennung so stark wie in Großbritannien und den USA. Es ist natürlich so, dass die Hepatologie wurde unbenommen in den 70er, 80er Jahren natürlich damals alles von Großbritannien sehr stark beeinflusst, von den USA beeinflusst. Und entsprechend waren alle so drauf ausgerichtet. Wir haben uns um die virale Hepatitis, um Serologie gekümmert. Wir haben uns um all diese, auf die Marker, die wir im Blut detektieren können. Und vielleicht waren wir sehr gut in der Anamnese, dass wir das alles herausfinden konnten, was der Patient hatte. Aber alle technischen Untersuchungen sind vor allem im angloamerikanischen Bereich sehr stark an die Radiologen abgegeben worden, was ich immer sehr schade fand. Gerade wie ich dann zurückgekommen bin, und da war sicherlich auch Herr Fleig so ein bisschen ein Einfluss auf mich. Dort habe ich dann zum ersten Mal gesehen, dass auch Internisten Tipps anlegen können, also die ganzen Untersuchungen wie den venösen Lebervenendruckgradienten sich anschauen können, dass wir diese, das sind ja eigentlich angiologische, angiografische Untersuchungen, die, und die sind dort gemacht worden, und das hat mich dann geprägt und in mir den Wunsch geweckt, das in Deutschland noch weiter auszubauen.
Und da war ja dann ja eher so die Schnittmenge mit der Radiologie, muss man ja sagen. Genau. Letztendlich, was Tipps betrifft, was den Gradientenbestimmung betrifft, also mehr oder weniger den Wettstruckbestimmung. Jetzt haben wir eine Schnittmenge mit der Endoskopie. Und da ist man natürlich schon so ein bisschen versucht zu hinterfragen, ja, gibt es denn da überhaupt eine Schnittmenge? Weil eigentlich sind wir ja alle Gastroenterologen.
Ja.
Aber es hat sich ja trotzdem einiges getan. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt gesagt hat, der eher hepatologisch interessierte Gastroenterologie macht jetzt die Varizenligatur, weil die halt in seinem Fachgebiet da eher vertreten sind, oder macht vielleicht dann noch die ERCPs bei einer PSC. Ja. Das war ja eigentlich nie so der Fall. Dann hat man halt gesagt, das macht halt der, der ist halt einfach gerade am Endoskop sitzt. Ist ja jetzt auch nicht so komplex. Gut, bei der ERCP kann man sagen, das ist wieder ein bisschen komplexer. Da war es dann vielleicht doch wieder eher mehr der Endoskopiker als jetzt der Hepatologe. Aber jetzt hat sich ja was Neues ergeben. Und darüber wollen wir ja eigentlich sprechen. Also diese Endohepatologie. Was kann man sich denn da so drunter vorstellen?
Es ist eigentlich, wenn man so will, der Ersatz all unserer bisherigen Techniken, die wir so gemacht haben, beginnend bei der transkutanen Leberbiopsie über die Varizenbehandlung bis hin sogar bis zur Lebervenendruckmessung, ist es eigentlich so, dass das mittlerweile endoskopisches Pendant gefunden hat, was natürlich jetzt immer noch ein bisschen, muss man sagen, trotz der teilweise schon länger bestehenden Versuche immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Aber eigentlich können wir all diese Funktionen mittlerweile, diese Untersuchungen auch endoskopisch machen. Das ist natürlich geschuldet dem, dass wir einfach, dass die endoskopischen Möglichkeiten, das, was wir uns trauen, so viel mehr geworden ist, als es vor 20 Jahren noch der Fall war.
Lass uns doch da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wir reden ja jetzt vor allem, soweit ich dich auch verstanden habe, auch in den Vorgesprächen, wir reden ja vor allem auch über die Endosonographie sozusagen als Vehikel.
Das ist das Vehikel.
Weil wir doch durch die Endosonographie eben die Möglichkeit haben, extraluminal tätig zu werden. Ja? Und das weiß ja jeder, der endosonografiert, die Leber, die liegt einem ja direkt vor der Linse. Also vor allem der linke Leberlappen. Ja, mit rechts haben wir manchmal so ein bisschen Problem. Aber linker Leberlappen und Pfortader und so, da haben wir ja eigentlich endosonografisch überhaupt kein Problem. Wissen wir auch, dass wir mittlerweile ja auch die Drainagen zum Beispiel jetzt statt einer PTCD auch durchaus auch jetzt eine Gallengangsdrainage machen können.
Genau.
Also ich denke jetzt mal, das Endosono war so ein bisschen die Initialzündung. Jetzt sagtest du, was mit Druckmessung auch und Punktion.
Genau.
Wie kann man sich denn das nun vorstellen?
Fangen wir vielleicht bei der Leberpunktion an, weil das ist so ein bisschen auch für den Endoskopiker am leichtesten sozusagen als erstes mal sich vorstellen zu können. Also man geht mit dem Endosonographiegerät in den Magen hinein. Von dort hat man einen sehr guten Zugang zum linken Leberlappen. Man kann es auch, den rechten Leberlappen kriegt man sogar ein bisschen besser vom Duodenum aus, aber das ist auch durchaus, muss nicht unbedingt sein. Man hat ja mit dem linken Leberlappen einen wunderbaren Zugang Stelle, wo man punktieren kann. Dann ist es eigentlich ähnlich zu all unseren anderen endosonografischen Prozeduren, Pankreas, wo immer wir hingehen. Wir gehen in die Leber hinein. Dort wird idealerweise, da gibt es jetzt schöne Vergleichsstudien mittlerweile dazu, idealerweise mit einer 19G-Nadel gearbeitet. Eigentlich am besten auch derzeit mit einer Aspiratznotnadel. Es gibt auch andere, die die Biopsienadeln bevorzugen, aber grundsätzlich wird im Augenblick eigentlich die Aspirationsnadel bevorzugt und macht dann im Leberlappen, nachdem er einmal durch die Leberkapsel hindurchgestochen hat, zu 2 bis 3 Passagen und holt sich dabei die Biopsien heraus. Das Interessante ist eben dabei, dass am Anfang, und jeder denkt darüber natürlich als erstes nach und sagt, das ist die Biopsie wirklich adäquat und gleichwertig.
Ja.
Und das hat sich, ich denke mir, das ist so ein bisschen wie bei allen Punktionsformen, wenn man etwas Übung hat, dann scheinen die alle Studien mittlerweile zu zeigen, dass man genauso über die Mindestanzahl an Portalfeldern hinauskommt. Das heißt, es wären da so zwischen 11 und 15, dass man darüber hinauskommt und dass man auch die Länge bis zu 3 Zentimetern, also 30 Millimetern, erreichen kann. Also insoweit, und ich weiß das von unseren Anfängen mit allen anderen Biopsieformen, genauso wenn man das erste Mal eine transjugulare Biopsie macht, dann sind die Biopsierate auch schlechter. Es ist einfach ein bisschen Übung, denke ich mir.
Also das wird sozusagen sowohl gezielt als auch ungezielt. Also du hast jetzt vor allem über ungezielt gesprochen, aber man kann durchaus auch gezielt auch letztendlich Raumforderungen oder so abklären im weitesten Sinne.
Genau, das wäre sogar, das ist ja ein Bereich, der sich jetzt sogar so ein bisschen als Zukunft nochmal gesehen wird, dass man tatsächlich auf Raumforderungen speziell eingehen kann mit der Endosonographie.
Ja.
Man kann sie natürlich teilweise besser einsehen, vor allem wenn sie im linken Leberlappen sind.
Ja.
Man
ja.
kann sie sogar möglicherweise noch besser, gerade wenn bei übergewichtigen Patienten, die ja häufig unser Problem für transkutane Vorgehensweisen sind,
ja.
man kann sie vielleicht sogar auch besser sogar mit Kontrastmittel zum Beispiel untersuchen und so noch genauer darstellen und vielleicht sogar mal therapieren, aber das ist jetzt wirklich noch ein bisschen in der Zukunft. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, eine Radiofrequenzablation dort zu machen.
Sobald es die Katheter gibt, ja,
genau.
Warum nicht?
Genau, aber es ist natürlich so, dass das, muss man ganz klar, da ist das Limit, dass wir natürlich hauptsächlich im linken Leberlappen arbeiten, also zumindest die fernen Teile des rechten Leberlappens, also 6 und 7, sind natürlich schwierig zu erreichen mit der Endosonographie.
Ja, ja. Also gut, wir nehmen mit, wir können punktieren, ungezielt, vielleicht sogar auch gezielt, wenn es im linken Leberlappen ist. Dann können wir allerdings jetzt noch was über die Endosone machen, auch indem wir Nadeln irgendwo reinstechen.
Genau.
Was kann man denn da machen? Erzähl mal.
Das ist jetzt wirklich das wirklich Spannende, weil das ist natürlich so ein bisschen das, wo dem Hepatologen sein Herz liegt, muss man ganz klar sagen.
Ah, ja.
Und
okay.
zwar ist es so, es geht darum, dass wir natürlich immer gerne die portale Hypertension so genau wie möglich bestimmen. Und tatsächlich hat es zwei divergente Entwicklungen gegeben, die sehr interessant sind. Auf der einen Seite die Elastographie, die ja möglichst nicht invasiv ist, also wo man ein bisschen weggeht von der Invasivität bei den Patienten und die sicherlich einen großen Stellenwert hat. Übrigens kann man auch sogar endosonografisch Elastographie machen, was auch wieder ein interessanter Zukunftspunkt ist. Aber die andere Richtung ist natürlich, dass wir immer besser geworden sind mit Einsatz unserer Medikamente. Das heißt, wir haben früher immer gesagt, naja, jeder, der eine Leberzirrhose hat, bekommt einen Beta-Blocker und dann verschiedene andere Medikamente. Aber wir können ja mittlerweile auch sagen, wir wissen, dass wir bestimmte Fenster haben, wann wir das einsetzen. Wir wissen, dass bestimmte Patienten mit einer sehr hohen portalen Hypertension größeres Risiko haben, erneut zu bluten. Also wir werden mehr und mehr präventiv auch tätig in der Hepatologie. Und dazu brauchen wir natürlich Möglichkeiten, das auch zu messen. Und das wäre bis jetzt immer die Lebervenendruckmessung über den transjugulären Zugang gewesen, der natürlich, wie gesagt, aufwendiger ist, nicht unbedingt nicht zu erlernen wäre, aber natürlich immer ein bisschen weit weg ist für jeden Gastroenterologen normalerweise. Das heißt, man muss dann in bestimmte Zentren gehen und das hat das Ganze eigentlich immer sehr schwierig gemacht oder aufgehalten. Jetzt mittlerweile, und ich bin ja immer ein Vertreter gewesen, der immer gehofft hat, dass wir mehr Gastroenterologen dazu bringen, das zu lernen, aber mittlerweile könnte man tatsächlich sagen, vielleicht haben wir eine neue Chance entdeckt, indem das endosonografisch möglich ist. Man kann den einfach eben auch mit, das ist jetzt eine kleinere Nadel, die man normalerweise nimmt, 25 French, man kann sowohl innerhalb der Leber an einen der Pfortaderäste als auch in einen der hepatischen Venenäste hineinstechen, dort jeweils den Druck messen, das ist über einen Druckwandler, der dann außerhalb natürlich des Körpers uns den Druck anzeigt und wenn man die voneinander abzieht, die zwei Drücke, dann hat man auch da eine direkte Messung der portalen Hypertension, die überraschend sehr akkurat zu scheinen ist, also jedenfalls in den Studien, die jetzt, das ist seit 2016, 17 laufen da die Studien, einen sehr akkuraten Wert angibt und der uns natürlich ermöglicht, plötzlich vielleicht auch wirklich weiter verbreitet eine Steuerung unserer Therapie zu machen.
spannend. Es ist ja schon dahingehend auch interessant, also es sind ja wirklich neue Perspektiven, die sich da einem so bieten, dass wir wirklich eine Funktionsdiagnostik irgendwie an dem portalen Druckverhältnis machen. Wenn man es so ein bisschen kritisch hinterfragt, ist natürlich immer so die Sache, naja, wenn man einen neuen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus, so ungefähr. Ne? Jetzt muss man sich natürlich schon fragen, gibt es denn irgendwelche Vorteile, wenn ich es so mache? Oder ist es nicht eventuell sogar vielleicht gefährlicher, wenn ich da jetzt irgendwie vom Magen aus irgendwelche Nadeln in Blutgefäße reinsteche? Mhm. Gibt es Daten dazu oder was ist deine Meinung?
Das ist eine sehr interessante Frage und das glaube ich auch, haben wir noch nicht wirklich alle Probleme gelöst. Also grundsätzlich mal hineinstechen in die Leber ist an sich im normalen Patienten kein so großes Problem. Wir trauen uns ja auch in die Bauchspeicheldrüse hineinzustechen. So. Ja. Wir haben das natürlich das gleiche Problem, dass bei jeder Punktion das größte Risiko ist auch hier wiederum die Blutung, die stattfinden kann. Mhm. Und die Blutung ist natürlich dann vor allem ein Problem, wenn der Patient Aszitis hat oder wenn der Patient eine sehr schlechte Gerinnung hat. Da ist tatsächlich in den Studien bis jetzt die Population unterrepräsentiert, muss man ganz klar sagen. Und da wird häufig dann gleich gesagt, naja, die Patienten können ja doch transugulär dann besser untersucht werden. Yeah. Transkutan sicherlich nicht, weil da die gleichen Probleme bestehen. Aber gegenüber der transkutanen Biopsie ist es zum Beispiel so, dass wir gerade in der Entwicklung, wie unsere Gesellschaft ist, wir haben immer mehr Patienten, die sehr übergewichtig sind, wo da tatsächlich die transkutane Zugang auch seine eigenen Problematiken hat. Da, also man sieht es sowohl bei der Biopsie, aber auch zum Beispiel bei der Elastographie, das wären eben die Vorteile, die sich dadurch den endosonografischen Zugang bieten würden, weil man einfach wesentlich näher an der Leber dran ist und da keine Störfaktoren dann hat. Also sicherlich für die fortgeschrittenen Leberzirrhotiker mit Aszitis, bei denen muss ich das noch ein bisschen beweisen, ob die Sicherheit wirklich da ist. Jetzt zu einem, was eigentlich mehr ein technisches Problem ist, was gerade noch sehr viel diskutiert wird, ist die Auswirkung. Wir haben natürlich den, auf der einen Seite den Vorteil, gerade für die Biopsie, dass wir die Patienten besser sedieren können, als wir es transkutan machen können. Und auch bei der transugulären Zugang für die Biopsie kann man sedieren, aber transkutan kann man ja dem Patienten nur wenig geben. Das wäre natürlich ein Riesenvorteil für die Endosonografie. Die Patienten sagen auch alle, dass sie weniger Schmerzen hinterher haben. Man muss ja nicht durch den Abdomen hindurch, also durch die Wand hindurch, und haben weniger Schmerzen und können auch schneller wieder mobilisiert werden und nach Hause gehen. In unserer heutigen Zeit, wo wir immer mehr verkürzt werden von unseren Krankenhausaufenthalten, kein unwichtiger Punkt. Auf der anderen Seite bringt das eigene Probleme für die Lebervenendruckmessung, muss man sagen, oder für diese direkte portale Hypertensionsmessung, weil die Sedierung, vor allem das Propofol, einen erniedrigenden Effekt hat auf unseren portale Hypertension, auf die Messung.
Okay.
Und dadurch müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht müssen wir uns wieder angewöhnen, etwas mehr mit Midazolam zu arbeiten in diesen Fällen, weil Midazolam, ich weiß, aber das tatsächlich hat keinen Einfluss auf die Höhe des portalen Drucks. Insoweit eine interessante Diskussion, die wir vielleicht noch ein bisschen lösen müssen.
Aber wie ist denn das? Ich meine, jetzt steche ich in so einen portalen Hypertonus rein. Also da ist ja Druck drauf auf der Pforte. Ja. Ne? Habe ich da keine Angst? Weil wenn es blutet, ich kann ja nichts machen letztendlich. Ne? Ich bin ja hilflos. Also gibt es denn da keine Daten oder Kasuistiken, wo man sagt, das ging gehörig in die Hose? Ich will es ja jetzt nicht schlecht machen. Ja. Ich halte es ja wirklich für eine spannende Methode. Ja. Aber ich glaube, man hat schon so ein bisschen eine Bammel, wenn man da in so eine Pforte, da wo richtig Fluss drauf ist, reinsticht.
Ja, ja, also da keine Frage. Ich glaube mal, wenn man im Großen und Ganzen genügend Gewebe zwischen dem Gefäß und der Leberkapsel lässt und nicht zu waghalsig einfach direkt in die Pfortader vielleicht schon vor der Leber oder so hineinsticht, dann denke ich mir, dass die Gefahr, dass eine Leckage sozusagen aus der Pfortader direkt ins Peritoneum stattfindet, das finde ich jetzt weniger ein Risiko und wird auch nicht so häufig beschrieben. Was es aber tatsächlich gibt, ist schon Einzelfälle. In den Studien wird es natürlich immer sehr schön dargestellt, aber Einzelfälle, die auch als Fallberichte veröffentlicht sind, wo es zu richtigen Blutungen aus der Leberkapsel herausgekommen ist.
Aus der Kapsel dann.
Das wäre dann vergleichbar mit der transkutanen Biopsie, wo wir ja natürlich auch das Problem haben, dass im Endeffekt irgendwann mal, wenn wir es gar nicht stoppen können, der Chirurg mit einbezogen werden müsste. Ja, aber das ist sicherlich ein ungelöstes Problem derzeit, ja.
Ja gut, aber sag ich mal so, das ist ja vielleicht auch was, was sich managen lässt im weitesten Sinne. Ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, wir machen ja auch zum Teil die Gallengangsdrainagen, wo ja auch durchaus immer wieder ein Hämatom entstehen kann. Genau wie bei der PTCD ja auch im Übrigen. Ja. Ja, ist ja genau das Gleiche. Matthias, wir sind leider schon fast wieder am Ende angekommen, aber vielleicht noch so als Ausblick, wo würdest du denn das größte Potenzial dieser Endohepatologie sehen? So jetzt mal für die nächsten 5, 6 Jahre. Wo geht denn die Reise hin? Oder sind wir schon am Ende der Reise angekommen?
Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Tatsächlich, ich würde sagen, wir sind definitiv noch nicht am Ende der Reise. Das größte Potenzial mittelfristig sehe ich wirklich in dem Bewusstsein, gemeinsamen Bewusstsein schaffen zwischen den Endoskopikern und Hepatologen. Und wenn wir sie gar nicht so sehr trennen wollen, für die Gastroenterologen, die Versorgung von Leberzirrhotikern, die häufig immer noch gerne an Zentren geschickt werden, das breiter aufzustellen und vor allem in der präemptiven Phase breiter aufzustellen. Das heißt, dass auch jedes Haus draußen zumindest mal die Basis der Behandlung, der Einstellung der Leberzirrhotiker machen kann und nur dann wirklich bei den komplizierteren Eingriffen dann den Patienten in ein Zentrum schicken muss. Das wäre so ein bisschen mein Traum, muss ich ehrlich sagen, den ich gerne verfolgen würde. Für längerfristig gibt es natürlich wie immer, wenn Endoskopiker dabei sind, gibt es sehr technisch versierte Tüftelarbeiten, die mittlerweile gemacht werden. Das sicherlich interessant wird sein, kann man therapeutisch das Potenzial ausnutzen für Raumforderungen. Machen wir da Radiofrequenzablationen, legen wir dort Clips für die zum Beispiel für die Strahlentherapie, all solche Dinge. Das andere, was sehr spannend ist, gibt es aber bis jetzt nur im Tiermodell. Tatsächlich gibt es die ersten Versuche, einen sogenannten IPS, endosonografisch gelegten Tips zu legen. Das heißt, da fällt natürlich das T weg und es ist nicht mehr transuvulär. Man sticht sozusagen von der Pfortader in die hepatische Vene und legt dann so einen Lahm, so einen Stent hinein, den wir natürlich für andere Dinge auch benutzen, jetzt sehr viel in der Gastroenterologie und könnte dadurch das machen. Im Schweinemodell funktioniert's. Ich weiß nicht, ob das was für die Zukunft ist.
Aber immerhin, das wäre dann der IPS sozusagen, der IPS. Toll, also ich glaube mal, unterm Strich, also ich muss jetzt leider auch schon zusammenfassen, weil wir, wie gesagt, schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und es ist ja auch das Schöne, dass man letztendlich auch mal so auch aus anderen Gebieten so guckt, was eigentlich die Endoskopie für ein Potenzial hat. Und ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel tun. Und ich denke, du bist sicherlich auch dann einer derjenigen, die dort vorne mit dran sein werden, die das genau beobachten, die es auch selbst dann auch machen werden. Und du wirst ja auch so das versuchen, auch so ein bisschen über die Fachgesellschaften auch ein bisschen an den Mann oder die Frau zu bringen, in Anführungszeichen. Also da sind wir sicherlich noch gespannt, Matthias. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das sehr informative Gespräch. Ich wünsche auch dir schon mal nochmal ein gutes 2025, jetzt ja nachträglich. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Tolle Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich und allen Zuhörern ein tolles 2025.
Super, dann sind wir damit am Ende. Und ich hoffe, es hat all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Spaß gemacht. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Wahrscheinlich wird es etwas sein über die Schweiz. Auch ganz interessant. Wir haben nämlich die Schweiz heute schon mal angesprochen. Perspektiven in der Schweiz. Seien Sie gespannt und bleiben Sie dran. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.